Herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Dieser Mann weiß es, wie viele andere Experten auch, seit 50 Jahren besser, aber keiner hört auf seinen Rat, hat man das Gefühl. Im Gegenteil, die Welt wird wärmer, der Treibhausgasausstoß größer und das Wetter extremer. Und die Frage ist, warum? Warum sägen wir wider besseren Wissens weiterhin den Ast ab, auf dem wir alle sitzen? Handeln statt verhandeln, das fordert der renommierte Hamburger Klimaforscher und Meteorologe Mujib Latif und wird nicht müde, uns aufzuwecken. Herzlich willkommen, Mujib Latif, schön, dass Sie da sind.
Dankeschön.
Und herzlichen Glückwunsch erstmal zum Bundesverdienstkreuz, das Sie ja vergangenes Jahr bekommen haben. Seitdem waren Sie nicht mehr bei uns. Und zum Geburtstag. Sie haben genullt am Wochenende.
Ich habe genullt, genau.
Sie sind 70 geworden.
Bin 70 geworden. Ist jetzt kein großes Verdienst, finde ich. Und das Leben geht weiter, kann ich nur sagen.
Haben Sie denn trotzdem ein bisschen gefeiert, diesen Meilenstein?
Nee, habe ich nicht. Ich wollte eigentlich mit meiner Frau schön essen gehen. Ja. Aber sie war dann doch ein bisschen kränklich, hatte so eine Art Grippe, hat sich nicht gut gefühlt. Und dann waren wir einfach zu Hause, haben schön Kaffee gemacht mit Kuchen und das war dann auch sehr nett.
Klingt immer ein bisschen danach, als könnten Sie noch ein Fest nachfeiern. Wird da noch was kommen oder bleibt es dabei?
Ja, da kommt bestimmt noch was. Da kommen noch einige Geburtstage und dann noch mit der meiner Frau. Und dann machen wir gemeinsam ein schönes Fest.
Alles zusammen, gemeinsam, gemeinsame Sache machen.
Ja, genau.
70, das ist normalerweise Rentenalter oder Ruhestand, Pension, was auch immer, mit 65. Sie sind aber noch voll im Geschäft und sind Präsident der Akademie der Wissenschaften. Sie sind auch noch Seniorprofessor in Kiel am GEOMAR. Wie sieht Ihr Alltag aus?
Ja, sehr busy, kann ich sagen. Also ich habe wirklich unendlich viele Termine. Das kommt mir fast so vor, zumindest wirft meine Frau das vor, dass ich mehr Termine habe, als ich noch richtig in Amt und Würden gewesen bin. Und ja, es ist so ganz unterschiedlich, was ich so tue. Auf der einen Seite mache ich natürlich auch noch Forschung, habe noch zwei Doktoranden, Postdoktoranden und so weiter, mit denen ich arbeite und dann noch wissenschaftliche Veröffentlichungen publizieren möchte. Dann machen wir über die Akademie zum Beispiel sehr viele Veranstaltungen, auch für die Öffentlichkeit, wo wir aktuelle Themen aufgreifen. Zum Beispiel hatten wir vor der Thüringen-Wahl die Frage gestellt, was denn passieren kann in Thüringen, wenn die AfD die Macht ergreift. Aber wir greifen auch medizinische Themen auf. Schon vor Corona übrigens haben wir über solche Pandemien gesprochen. Also das Spektrum ist schon ziemlich vielfältig und es bringt unheimlich Spaß, weil Vielfalt ist eigentlich das, was das Leben auch ausmacht.
Ich freue mich, dass es Ihnen noch Spaß macht, weil ich habe natürlich gedacht, Mensch, der Mann hat 50 Jahre oder 40 Jahre jetzt Klima als das Thema für sich entdeckt und Sie sind ja auch ein großer Mahner und irgendwie tut sich ja nicht viel. Da habe ich gedacht, Mensch, wenn man das noch mit Freude machen kann, worin besteht die Freude?
Naja, die Freude besteht erstmal darin, dass man als Wissenschaftler seinen Beruf zum Hobby hat. Es gibt ja noch so viele Dinge zu ergründen, auch im Klimabereich. Warum schwankt das Klima überhaupt von Haus aus? Ja, der menschliche Einfluss ist eigentlich langweilig. Ne? Das ist ja schon vor vielen Jahrzehnten alles berechnet worden. Aber gibt es eben die anderen Schwankungen, Eiszeiten, Warmzeiten und so weiter. Ja. Also total spannend, das zu erforschen. Und dann, finde ich, kann man mit Pessimismus auch nicht bei den Menschen so viel erreichen. Also man muss irgendwie versuchen, auch Hoffnung zu geben. Ja, und das ist eben möglich. Es wird zumal schwieriger. Ja. Aber wir haben ja alle Mittel in der Hand, um das Problem zu lösen.
Das hoffe ich, schaffen wir heute auch, Hoffnung zu verbreiten. Optimismus statt Pessimismus bei dem Thema. Ja, toller Mensch, tolles Vorbild. Und dieses Gefühl, Bundesverdienstkreuz vom Bundespräsident bekommen, das kennen Sie ja auch.
Das kenne ich auch. War ein schöner Moment, muss ich sagen, auch sehr würdevoll. Und ich habe ehrlich gesagt gar nicht damit gerechnet. Auf einmal kam so ein Brief vom Bundespräsidenten. Oh Gott, was hast du jetzt gemacht? Ja, und dann habe ich es halt gelesen. Und ja, dann wurde ich nach Berlin eingeladen. Und toll. Dann gab es eine schöne Veranstaltung.
Ja, und Sie haben ja schon viele Auszeichnungen, aber das ist ja dann doch nochmal eine besondere. Und jetzt hat er Ihnen, haben Sie mir gerade verraten, Frank-Walter Steinmeier auch zum Geburtstag, zum 70. gratuliert.
Genau, da hat mir gratuliert. Fand ich auch sehr nett. Ja. Und zum Teil eben auch persönlich. Ich nehme schon an, dass er das nicht alles selber geschrieben hat, dass er das alles recherchiert hat, was da drin stand. Aber fand ich schon sehr nett.
Wir haben übrigens auch noch ein Geschenk für Sie. Ein unserer wenigen DAS-Schirme. Also den gibt es eigentlich gar nicht mehr. Aber wir haben noch einen für Sie gefunden. Und wir kriegen jetzt auf. So.
Ja, das ist super. Vielen Dank. Vielen Dank.
Damit Sie nicht im Regen stehen. Ne?
Ja, ich bin ja auch mit dem Bus gekommen. Also kann ich gut gebrauchen.
Herzlichen Glückwunsch nochmal. Balkonkraftwerke, Sie als Klimaexperte, was sagen Sie dazu? Wie finden Sie die?
Finde ich gut. Hat lange gedauert. Ganz am Anfang wurde man ja fast wie ein Stromkonzern behandelt.
Ja.
Unglaublich, was man da ausfüllen musste und so weiter, was für Vorschriften es gegeben hat. Und jetzt so langsam hat man die Vorschriften gelockert. Und jetzt können die Menschen tatsächlich auch profitieren, weil wir sind ja umgeben von Energie. Und es gibt so viele Möglichkeiten, wie zum Beispiel diese Balkonkraftwerke. Und ich glaube, da müssen wir noch viel besser werden. Fassaden und so weiter. Wir können alles nutzen, was wir haben, um Energie zu erzeugen. Und insofern glaube ich, tatsächlich kann man die Energiewende schaffen, indem man auf der einen Seite natürlich große Anlagen baut, aber auch, und das ist ganz wichtig, dass man kleine Anlagen hat, die standortangepasst sind, tatsächlich auch angepasst an die einzelne Wohnung.
Und indem man die Bürokratie ein bisschen runterfährt,
genau,
wie Sie gerade gesagt haben, wenn mir das nicht zu kompliziert ist und dann einfach zu umständlich. Der renommierte und mehrfach ausgezeichnete Klimaforscher und Meteorologe Mujib Latif ist heute unser Gast und Janice D'Souza macht mal Lust auf mehr.
Grund zum Zurücklehnen hat er auch mit 70 Jahren noch keinen.
Unglaublich, ne? Was so ein Feuer anrichten kann. Das ist so unbeschreiblich, so etwas habe ich noch nie gesehen. Es ist ja alles tot, alles zerstört.
Mujib Latif, Klimaforscher, Meteorologe, Ozeanograf. Und seit fast 4 Jahrzehnten im Wettrennen gegen die Zeit.
Wir haben eine Lawine losgetreten, die wir zwar nicht mehr stoppen können, aber wir können vielleicht die Auswirkungen noch minimieren.
Die Prognosen für die Zukunft sehen nicht sehr rosig aus, wenn wir so weitermachen wie bisher.
Im Moment sind wir auf Kollisionskurs mit der Erde.
Die Folgen? Hitzewellen, Dürren, Waldbrände, Überflutungen. Und Latif nach wie vor unermüdlich im Einsatz, für den er nun mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt wurde. Doch der gebürtige Hamburger wünscht sich etwas anderes.
Jetzt geht es letztendlich darum, vom Wissen zum Handeln zu kommen.
Was dafür passieren muss, fragen wir Professor Mujib Latif.
Ja, Mujib Latif, ein Forscher im Wettrennen gegen die Zeit. Haben Sie noch Puste?
Ja, auf jeden Fall habe ich Puste. Und es ist ja auch alles möglich. Also das Klimaproblem ist in allererster Linie, zwar nicht ausschließlich, aber ein Energieproblem. Mhm. Und wir müssen ja nicht Kohle verbrennen, wir müssen nicht Öl verbrennen, wir müssen auch kein Erdgas verbrennen, sondern wir haben ja eigentlich Energie im Überfluss. Also wenn Sie alleine gucken, wie viel Energie in der Sahara verfügbar ist, allein die Sonnenenergie, Sie möchten nur einen kleinen Teil davon nutzen, um den Weltenergiebedarf zu decken. Dann haben wir noch Wind, dann haben wir Erdwärme. Also daran habe das nicht. Wir haben kein Energieproblem auf der Erde. Wir wissen auch, wie wir diese Energie nutzen können. Mhm. Da gibt es auch kein Problem. Und natürlich haben wir auch das Geld. Nur das Geld ist falsch verteilt. Es geht immer in die falschen Richtungen. Ja, es darf eben nicht mehr in die fossile Industrie gehen, sondern es muss eben dahin gehen, wo die Zukunft ist. Und wir sollten nicht immer der Vergangenheit nachhängen, sondern wir sollten in die Zukunft blicken und die neuen Technologien wirklich fördern, weil nur das wird langfristig auch unseren Wohlstand in Deutschland sichern.
Also es ist kein Problem, die Energie oder kein Thema der Alternativen, sondern der Interessen. Und deshalb sagen Sie auch, wir müssen handeln, statt zu verhandeln. Darüber reden wir noch. Aber was mich noch mal zu Beginn interessieren würde, wenn Sie schon so lange dabei sind, 40 Jahre ist das Klima jetzt Ihr Thema, gab es da damals so ein Schlüsselerlebnis? Das war ja damals noch nicht so wie heute permanent in den Medien, in aller Munde das Thema.
Genau, es gab schon so ein Schlüsselerlebnis und das war tatsächlich, als ich 1982 hier ins Hamburger Max-Planck-Institut gekommen bin. Mhm. Und meine Kollegen hatten ja damals, die Älteren, hatten ja dann schon mit den Fragen der globalen Erwärmung zu tun, haben dann angefangen, Simulationen durchzuführen, haben wir auch gerade im Einspieler gesehen, solche Simulationen. Ja. Und dachte ich mir, das kann doch nicht angehen, wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was sie da simulieren, ja, das muss man doch irgendwie kommunizieren. Und ich glaube, es ist oft so, Menschen, die so mit Problemen umgehen, vielleicht mit Giftstoffen oder so, für die wird das irgendwie so zur Gewohnheit und die denken vielleicht gar nicht mehr darüber nach. Aber ich, der jetzt neu reinkam, dachte, Mann, was für eine Herausforderung. Und dann kam natürlich auch in der Öffentlichkeit, damals mit dem Spiegeltitel 1986, der Kölner Dom halb unter Wasser. Das war so der Beginn der öffentlichen Diskussion. Und mein Chef war natürlich damals auch gefragt in den Medien.
Aber Professor Hasselmann
genau,
war das,
Professor
der damalige
Hasselmann.
Direktor des Max-Planck-Instituts, Nobelpreisträger.
Nobelpreisträger, genau. Und der hat das nur widerwillig gemacht, weil er wollte lieber Forschung machen, was ich auch verstehen kann. Ja. Und da haben wir uns darauf verständigt, dass ich das mache. Ja, und da hatte ich auch immer die Rückendeckung. Ja. Weil als junger Wissenschaftler haben Sie ja natürlich immer Gegenwind, auch von den Kolleginnen und Kollegen, den Arrivierten. Ja. Aber weil ich ihn halt im Rücken hatte, durfte ich das machen. Und ich hatte dann das Gefühl, dass man mich versteht. Das ist das Wichtigste. Ja,
absolut.
Als Wissenschaftler verstanden wird. Ja, und dann hat sich das Ganze auch irgendwie verselbstständigt.
Ja, Sie waren sowas wie der Kommunikator des Klimawandels, genau, und der Klimaextreme. Und so haben wir Sie damals auch eingeladen beim hier bei DAS. Das war 1993. Da waren Sie zum ersten Mal bei uns, bei Bettina. Wir gucken mal rein.
Nein, wir haben an sich noch unser Schicksal und das Schicksal unserer Nachkommen in der Hand. Die Klimaforschung fordert ja schon seit langem ein Status quo bei dem Ausstoß von Kohlendioxid. Kohlendioxid entsteht immer dann, wenn Sie fossile Brennstoffe wie Erdöl, Kohle, Erdgas verbrennen. Und unsere Energieversorgung basiert ja auf der Verbrennung dieser fossilen Brennstoffe. Und wenn wir es schaffen, weltweit den Ausstoß dieses Kohlendioxids, also CO2, einzufrieren für die Zukunft, dann glauben wir, wenn wir unseren Modellen Glauben schenken dürfen, dass wir mit einem blauen Auge davonkommen.
Ja, 30 Jahre her. Ich finde, Sie sehen sich noch sehr ähnlich.
Dankeschön.
Auf jeden Fall. Und 30 Jahre, wenn man mal überlegt, wie lange man jetzt schon weiß, wie lange Sie wissen, welche Auswirkungen unser Verhalten auf das Klima hat und wie wenig seitdem passiert ist. Hätten Sie das damals gedacht, dass Ihr Mahnen letztendlich doch so verhallt, dass so wenig passiert? Oder mit welchem Gefühl sind Sie damals an die Öffentlichkeit gegangen?
Nee, ich war da schon optimistischer an die Sache rangegangen, weil ich dachte, man muss den Menschen nur erklären. Ja. Ja? Dann, wenn sie es verstehen, dann kommen wir auch ins Handeln. Mhm. Aber das war ein großer Irrtum. So ist es halt nicht. Es müssen noch andere Dinge dazukommen. Und deswegen ist eben auch die interdisziplinäre Forschung so wichtig. Mhm. Also wir müssen verstehen, wie Menschen eigentlich funktionieren. Wie funktioniert unser menschliches Gehirn zum Beispiel? Mir haben Neurowissenschaftler erzählt, dass letzten Endes die Zukunft, die wir ja nicht spüren können, ja, in unserem Gehirn gewissermaßen downgegradet wird. Mhm. Ja?
Das heißt, wir nehmen die nicht so ernst.
Wir nehmen sie nicht so ernst, wie das, was im Moment gerade passiert oder was für uns gerade wichtig erscheint. Und deswegen glaube ich, müssen wir es hinbekommen. Und ich glaube, das geht auch, dass die Menschen profitieren. Wir erleben ja gerade diese Skepsis gegenüber Klimaschutz und so weiter. Und ich glaube, wir müssen es umdrehen. Wir müssen weg von dieser Verzichtsdebatte hin zu einer Debatte, was wir eigentlich gewinnen können. Mhm. Und die Rahmenbedingungen müssen eben auch so gesetzt werden, natürlich von der Politik, dass man auch tatsächlich gewinnt, profitiert. Das muss jetzt nicht finanziell sein, aber in ganz unterschiedlicher Hinsicht profitieren. Ich will nur ein kleines Beispiel nennen, das aber eigentlich eine große Herausforderung ist, die Bahn. Wenn die Bahn funktionieren würde, wenn sie die Fläche gehen würde, würde doch keiner pendeln von alleine.
Ja, also ja, und wenn sie günstiger wäre.
Und wenn sie günstiger wäre. Genau, sie muss teuer. Also pünktlich sein, sie muss zuverlässig sein, sie muss sauber sein, sie darf nicht überfüllt sein, sie muss günstig sein und sie muss Internet haben. Ja. Wenn das zusammenkommt, nehmen alle die Bahn. Ja. Ja. Und ich glaube, nur so funktioniert es. Ja.
Also auch da wieder Alternativen eigentlich,
genau,
schaffen.
Alternativen.
Und die attraktiv
so
machen.
Ist es. Alternativen. Aber dann gibt es auch noch die sogenannten Co-Benefits. Ne? Ich kann jetzt nicht Leuten vorschreiben, was sie tun. Will ich auch gar nicht. Aber ich kann ihnen sagen, was ich tue und dass ich das auch gerne tue. Also was mache ich zum Beispiel? Ich fahre nur 100 auf der Autobahn. Ja?
Ihr eigenes Tempolimit setzen Sie.
Ich habe mein eigenes Tempolimit. Ich muss ja nicht warten, bis ein Gesetz kommt. Ich mache es. Was ist der Vorteil? Nicht nur, dass man entspannt ankommt. Gut, man verliert vielleicht ein bisschen Zeit, aber nicht viel. Ich fahre ja keine langen Strecken. Man spart Geld. Ja? Ich habe das mal ausgerechnet, einen kleinen Selbstversuch gemacht. Man spart Hunderte von Euro, ja? Wenn man anstatt 120, 100 fährt. Ne? Ich meine, das gibt einen kein Chef, glaube ich, als Gehaltserhöhung. Ne? Oder diese ewige Reichweitendebatte. Ne? Man kann die Reichweite so erhöhen, wenn man mal ein bisschen Suche mit dem Gaspedal fährt.
Bei Elektrofahrzeugen.
Bei den E-Autos, genau. Ne? Oder ich fahre gerne mit dem Fahrrad, haben wir auch gerade so ein bisschen im Einspieler gesehen. Ich meine, jeder Arzt und jede Ärztin wird Ihnen doch sagen, ist doch super, wenn du das machst. Ne? Ich will das nicht pauschalisieren, nicht jeder kann das und so weiter, ist vielleicht nicht fit genug und so. Aber ich habe, wenn ich diese Dinge tue, habe ich nicht das Gefühl, dass ich verzichte, sondern ich habe das Gefühl, ich gewinne irgendwie und tun noch was für die Umwelt.
Das Problem ist, glaube ich, eher, dass viele denken, na, wenn ich das jetzt mache, global gesehen, wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie vernetzt wir sind, ist es ja ein Tropfen auf einen heißen Stein. Was bringt das, wenn ich mich jetzt hier zügle, wenn ich verzichte, aufs Gesamte gesehen. Und diese Ohnmacht ist es, glaube ich, die dann auch viele ermüdet irgendwann.
Genau, ich verstehe schon diese Ohnmacht. Deswegen muss ja auch, wenn ich es mal so platt ausdrücken darf, Klimaschutz Spaß bringen. Mhm. Ja, also wenn Klimaschutz Spaß bringt, wenn die Leute das Gefühl haben, sie profitieren, kann ja auch dieses Klimageld sein. Ja. Ja, steht ja im Koalitionsvertrag der Ampelregierung, aber ist nicht gekommen und wird wohl auch diese Legislaturperiode nicht kommen. Also irgendwie muss es doch diese Anreize geben. Und ich glaube, dann ist die Situation schon mal eine ganz andere. Und zu dem Thema ohnmächtig, ja, es ist eine globale Herausforderung. Aber wir haben in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dass wenn man erstmal anfängt, wenn ein Land anfängt, wenn es diesem Land gut geht, ja, dass dann immer mehr dazukommen und dass dann wirklich aus so einem Schneeball eine Lawine werden kann.
Und auch da vielleicht die Freude daran, wenn man mit gutem Beispiel was Gutes tut und damit auch vorangeht und andere nachher nachziehen.
Genau.
Also wenn wir nichts tun, da sind wir uns ja einig, dann wird man sich an Extremwetter gewöhnen müssen. Starkregen ist dann das neue Normal, so wie vergangenen Freitag im dänischen Esbjerg. Da gab es einen Jahrhundertniederschlag. Schlag mit 145 Litern pro Quadratmeter. Solche Wassermassen können selbst auf großen Feldern kaum versickern. Und warum das so ist und welche Rolle die Bodenbeschaffenheit bei Starkregen spielt, das erforscht unter anderem die Uni Kiel. Alexa Höber war bei einem Feldversuch.
Forschende der Universität Kiel wollen für uns ein Starkregenereignis simulieren. Auf einer Versuchsfläche graben sie ein 20 cm tiefes Loch in eine Wiese, sogenanntes Dauergrünland. Was sofort auffällt, die vielen Wurzeln im Boden.
Die gehen also sogar noch tiefer, als wir jetzt hier gegraben haben.
In diesen Zylinder füllen sie 100 Milliliter Wasser. Dann wird das Gras entfernt und die Lochkante vorbereitet. Jetzt wird sichtbar, wie das Wasser aus dem Zylinder sickert und der Boden es aufnimmt. Nach 30 Minuten ist es vollständig verschwunden.
Also wir haben jetzt quasi ein Extremwetterereignis simuliert, bei dem 100 Liter pro Quadratmeter hier auf die Erde treffen würden, was auch 100 solcher Flaschen entspricht.
Regenwürmer sorgen dafür, dass der Boden sich verhält wie ein Schwamm.
Regenwürmer kreieren natürlich diese Kanäle und die sind auch wirklich überall zugange. Das heißt, es gibt durchaus freie Kanäle, wo der Regen weiter in den Boden gelangen kann.
Während die Regenwürmer ihre Gänge bauen, fressen sie organisches Material. Ihr Wurmkot sorgt anschließend dafür, dass der Boden viel Humus hat. So entstehen große Poren, durch die Wasser schnell eindringen kann. In einem Quadratmeter Wiesenboden können sich 120 Kilometer Wurzeln befinden. Auch sie sorgen für die Wasseraufnahme.
Mit Sicherheit wird es auf einem Boden, der nicht so durchwurzelt ist wie dieses Grünland, anders aussehen.
Ralf Loges kommt dazu. Er betreut das Versuchsfeld mit konventionellem Maisanbau. In einem solchen Feld sind durchschnittlich nur 15 Kilometer Wurzeln pro Quadratmeter zu finden. Was erwarten die Experten bei der Simulation eines Starkregens auf diesem Boden?
Dass große Niederschlagsmengen zunächst erstmal auch auf der Oberfläche stehen bleiben.
Das liegt daran, dass zwischen den Maisreihen das Unkraut weggespritzt wurde. Daher gibt es in den Zwischenräumen keine Wurzeln. Und im Boden weniger Regenwürmer und damit auch weniger Humus. Wieder werden 100 Milliliter in den Zylinder eingefüllt. Der Versuch wird vorbereitet. So wie vorher im Grünland nebenan. Das Wasser dringt wieder in den Boden ein, aber es verteilt sich nicht so sehr in die Breite und in die Tiefe. Und nach 30 Minuten ist der Zylinder dieses Mal nicht leer.
Ja, hier sind jetzt noch 60 Milliliter übrig in dieser Wassersäule. Und zuvor im Grünland war da natürlich dann alles im Boden verschwunden.
Was passiert also bei Starkregen im Maisfeld?
Dann kommt es zu oberflächlichem Abfluss. Wenn diese Maisfläche so wie hier leicht am Hang ist, würde es einfach den Hang herunterlaufen.
In einem Feld wie diesem kann wieder mehr Wasser einsickern, wenn zum Beispiel zwischen die Maisreihen Gras gesät wird.
Da sind eben schon Möglichkeiten da, aber viele davon machen die Bewirtschaftung teurer.
Eine Investition, die sich in Zukunft aber lohnen könnte. Denn Stauwasser aus Maisfeldern fließt womöglich in den nächsten Ort und das kann dann richtig teuer werden.
Ja, da sieht man ganz schön, wie alles mit allem zusammenhängt. Und ich nehme an, dass das Ergebnis dieser Feldforschung Sie jetzt nicht überrascht hat, oder?
Nee, hat mich überhaupt nicht überrascht. Wir sehen es ja auch in anderen Umgebungen, zum Beispiel an Berghängen, wo die Wälder abgeholzt wurden, ja, wie das Wasser einfach so runterrauscht, wie es zu Gerölllawinen kommt und so weiter. Also wir haben sozusagen die natürlichen Mechanismen, die natürlichen Schutzmechanismen ausgehebelt. Mhm. Und deswegen, jetzt mal unabhängig vom Klimawandel und der Zunahme der Starkregenereignisse, sind wir ja vulnerabler, anfälliger geworden für starke Niederschläge. Und das müssen wir ändern. Das hilft nichts, weil wir wissen ganz genau, mit zunehmender Erwärmung werden natürlich auch solche starken Niederschläge noch häufiger kommen. Zum Teil werden sie sich noch intensivieren. Das heißt, wir müssen jetzt gegenarbeiten, weil wir können nur noch Schadensbegrenzung betreiben. Und insofern ist es wirklich wichtig, dass wir das begreifen. Und was ich ganz besonders schön fand an diesem Film, war der Regenwurm.
Ja. Das zeigt, und wie wichtig und wie so ein kleiner Regenwurm ist.
Genau, wie wichtig er ist. Alles in der Natur hat letzten Endes seine Funktion. Mhm. Und das sollten wir nicht vergessen.
Ja, und deshalb auch Artensterben ist ja auch ein Riesenthema, genau, ein Riesenproblem. Genau. Ja. Dieses permanente Eingreifen in diese natürlichen Kreisläufe. Aber weil Sie den Starkregen angesprochen haben, ich habe jetzt gerade noch mal geguckt, die Zahlen. Allein im ersten Halbjahr 2024 hat der Rückversicherer München ermittelt, dass wir schon eine weltweite Schadenssumme von 120 Milliarden Dollar weltweit haben. Und normalerweise haben wir im ganzen Jahresmittel so 74 Milliarden. Also das ist eine enorme, mal abgesehen auch von vielen natürlich, die sterben, wenn auf einmal das Hochwasser kommt und die Fluten sie mitreißen. Wir zeigen noch mal die Bilder, die wahrscheinlich allen noch so am präsentesten sind. Jetzt gerade erst vor 3 Wochen in Mitteleuropa. Hier, das sind jetzt Bilder aus Tschechien. Aber auch Erinnerungen ans Ahrtal vor 3 Jahren werden da ja wach. Oder im Sommer in Passau. Auch wir hier in Niedersachsen, Schleswig-Holstein hatten enorme Regen. Und während dort jetzt natürlich alle mit den Folgen kämpfen müssen, denn wir wissen vom Ahrtal, da ist immer noch ein Riesenschaden. So schnell ist sowas ja dann auch nicht wieder ins Lot zu kriegen, selbst wenn das Wasser einmal abgelaufen ist. Und wenn wir hier sitzen, wütet auch in Amerika im Südosten ein Hurricane, Helene. Hier haben wir auch noch mal die Bilder. Da sind schon, glaube ich, 600 sollen da schon ums Leben gekommen sein. Und es gibt eine Schneise der Verwüstung durch mehrere Bundesstaaten und auch Schäden in Milliardenhöhe. Wenn Sie das so sehen, Mujib Latif, was machen diese Bilder mit Ihnen? Was geht Ihnen durch den Kopf oder durchs Herz, wenn Sie das sehen?
Ja, also was mir durch den Kopf geht, ist eine spezielle Sache. Und man hört ja immer wieder in Diskussionen, auch mit der Politik, mit der Wirtschaft und so weiter, Klimaschutz ist zu teuer und wir müssen jetzt mal aufhören. Ja, und diese grüne Ideologie und so weiter, die müssen jetzt mal abschichten. Und da sehen wir doch, dass nichts zu tun, doch sehr viel teurer wert, als jetzt sozusagen Klimaschutz zu betreiben. Und Sie haben ja die Zahlen genannt, das geht ja in die Milliarden. Ja. Und ich habe in einem meiner Bücher mal geschrieben, es gibt drei Grenzen. Das eine ist die Grenze der Vorhersagbarkeit. Wissen Sie, ich habe auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ja? Mhm. Aber ich weiß so ungefähr, was passiert, aber auch nicht im Detail. Ne? Mhm. Das eine. Dann gibt es Grenzen der Anpassungsfähigkeit. Bei solchen Regenmengen können Sie sich nicht mehr anpassen. Da müssen Sie dann gewissermaßen so ein bisschen den Rückzug antreten, den Flüssen zum Beispiel wieder mehr Auslauf geben und so weiter. Und das Dritte, und das ist das ganz Wichtige, es gibt Grenzen der Finanzierbarkeit. Ich meine, was wollen Sie Leuten erzählen, wenn solche Fluten andauernd passieren und dann kommt vielleicht der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin in Gummistiefeln, aber sagt, ja, das tut mir leid, dass ihr alles verloren habt, aber Geld habe ich keins mehr.
Im Ahrtal warten Sie auch immer noch.
Genau, im Ahrtal warten Sie, das waren 30 Milliarden schätzungsweise, ja, das kann man auch nicht jedes Jahr bezahlen. Ne? Mhm. Und ich glaube, diese Dramatik, ja, der Kostenexplosion, die ist bei vielen Menschen und insbesondere in der Politik und in der Wirtschaft noch gar nicht angekommen.
Aber wir haben gerade ganz schön, finde ich, an dem Beitrag gesehen über den Feldversuch, dieser Konflikt der Interessen. Die Landwirte haben erstmal natürlich, es ist bequemer, ohne, wenn du dazwischen keine großen Lücken hast, kein Gras pflanzt, ist es erstmal die Ernte leichter und natürlich du hast mehr Fläche und hast erstmal mehr Gewinn im Moment. Und auf Dauer, diese Sicht, was Sie vorhin sagten, nach vorne, neurobiologisch auch genau. erklärbar, warum ja. wir die nicht so haben, die zählt erstmal nicht das Gleiche. Und so ist es ja auch global. Es gibt einen unglaublichen Konflikt der Interessen.
Ja, so ist es. Es gibt den Konflikt der Interessen. Zum einen denken wir nur kurzfristig und nicht langfristig. Mhm. Das sehen wir auch bei der Überfischung. Ne? Also die Weltmeere sind da schon gnadenlos überfischt. Und wir sehen ja jetzt schon bei bestimmten Fischarten, dass man kaum noch was rausholt. Ne? Mhm. Das heißt also, die Fischer schneiden sich letzten Endes das eigene Fleisch, weil sie nicht bereit waren in den Jahrzehnten zuvor, wo meine Kolleginnen und Kollegen ihm gesagt haben, nur so und so viel dürft ihr rausholen, man hat sich nicht dran gehalten, man hat die Fangquoten trotzdem erhöht. Ja? Und so gibt es eben diese Interessenskonflikte und auch zwischen den Ländern. Und das ist, glaube ich, das dickste Brett, das wir bohren müssen, die internationale Kooperation. Denn wir haben es ja nun mal mit einem globalen Problem zu tun. Und weil so ein Gas wie CO2 so unendlich lange in der Atmosphäre verweilt, kann er sich um den Erdball verteilen. Und deswegen ist der Ort des Ausstoßes völlig irrelevant. Mhm. Man sieht das daran, dass die Pole schmelzen, obwohl dort ja so gut wie niemand CO2 ausstößt.
Ja.
Und das müssen wir eben hinkriegen. Alle Länder müssen begreifen, dass wir buchstäblich alle im selben Boot sitzen. Und was ich im Moment sehe, und das ist natürlich die Tragik, ist, dass genau das Gegenteil passiert. Dass es immer weniger internationale Kooperation gibt. Ich habe in meinem letzten Buch geschrieben, internationale Kooperation ist nicht gerade die Königsdisziplin der Weltpolitik. Aber das müssen wir hinkriegen. Im Moment sehen wir leider, dass die Menschen sich bekriegen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das müssen wir irgendwie hinkriegen, dass es wieder Frieden gibt. Und wenn es Frieden gibt, hoffe ich, dass die Menschen dann auch wieder zusammenarbeiten und dass wir diese dramatischen Probleme, vor denen wir stehen, Klima, Artensterben haben Sie angesprochen, Zerstörung der Wälder, Plastikmüll und so weiter, sind alles globale Probleme und die kriegen wir nur gemeinsam gebacken. Und deswegen wäre mein Appell tatsächlich an die Führer und Führerinnen der Welt, endlich mal zusammenzukommen und zu begreifen, dass sie sich selbst ins eigene Fleisch schneiden.
Ich hoffe, Ihr Appell wird gehört. Es ist immer wieder faszinierend, wie viel wir wissen, aber auch wie viel wir nicht wissen. Auch für Sie nehme ich an. Ich meine, das ist an Ihrem Institut, aber genau. ein anderes Projekt.
Ja, also gerade von der Tiefsee wissen wir so gut wie gar nichts. Ja. Tiefsee ist so typischerweise alles, was unter 800 Meter Tiefe ist. Und früher dachte man, da passiert gar nichts. Ja, die ist starr, aber da gibt es eben auch Meeresströmungen jede Menge. Da gibt es Leben jede Menge, auch in Tiefen von mehreren tausend Metern. Man hat jetzt vor ein paar Monaten oder einem Jahr ungefähr einen Fisch gefunden in 8000 Meter Tiefe, ja, das muss man sich mal vorstellen. Und das sind wirklich unglaubliche Kreaturen, weil da unten geht es ja nicht um Schönheit.
So dunkel sieht sowieso keiner.
Ja, und diese Kreaturen sehen zum Teil aus wie Monster. Ne? Aber da geht es eben ums Überleben. Mhm. Ne? Und die haben sich ganz raffinierte...
Und um Anpassung.
Ja, und um Anpassung. Ganz raffinierte Beutestrategien überlegt. Ne? Mhm. Und deswegen sollten wir jetzt nicht anfangen zu glauben, dass die Tiefsee einfach etwas ist, mit der wir machen können, was wir wollen. Tiefsee, Bergbau und so weiter. Das wäre wirklich eine Katastrophe, weil das sind ja fast die letzten unberührten Flächen, die es überhaupt noch auf der Erde gibt.
Aber wir haben auch gerade gehört und gesehen, selbst dort findet man Plastik. Und das bringt mich auch wieder zu Ihrem Buch, denn auch da ist ja eine Plastiktüte unter dem Eisberg. Und das Buch heißt, obwohl wir alle über Klimawandel reden, Klimahandel.
Genau.
Warum?
Das ist ein Wortspiel und das soll ja auch dieses Bild, das Titelbild symbolisieren. Das ist eine Plastiktüte.
Ja.
Und das Plastikmüllproblem ist wirklich eines der großen Probleme. Wir finden inzwischen überall Plastik, selbst an der tiefsten Stelle in der Arktis haben meine Kollegen vom Alfred-Wegener-Institut schon Plastik gefunden. Und das geht nicht weg. Ja? Und das kriegen wir auch da nicht wieder weg. Das heißt also, die einzige Möglichkeit, um diesem Problem Herr zu werden, ist tatsächlich, kein Plastik mehr in die Meere zu lassen. Das wird natürlich von heute auf morgen gehen. Aber wir sehen es ja schon in einigen Fischen, dass wir Plastikrückstände nachweisen können. Wir sehen es in Seevögeln, die zum Teil wirklich elendig krepieren, weil sie zu viel Plastik gefressen haben. Man hat einen Pottwal im Mittelmeer gefunden, der da verendet ist. Da hat er 18 Kilogramm Plastik im Magen. Das muss man sich mal alles vorstellen, was wir hier eigentlich treiben. Ja, und deswegen, die Meere sind so unendlich wichtig, auch als Klimaregulator. Wir haben es auch gerade im Einspieler gesehen. Also ich kann nur sagen, Hände weg von den Meeren, schützt die Meere, weil das ist eine unserer fundamentalen Säulen, auch für die Welternährung natürlich.
Und Klimahandel ist eben etwas, was Sie auf der einen Seite ja verdammen so ein bisschen in dem Buch. Aber wir brauchen es auch. Wir müssen zusammenarbeiten. Es geht
eigentlich nur,
wie wir gemeinsam handeln.
Ja, und das Ganze ist ja ein Wortspiel zwischen Klimawandel und Welthandel. Und um es mal ganz einfach auszudrücken, im Moment funktioniert der Welthandel so, dass er Umweltzerstörung belohnt. Mhm. Und das müssen wir ändern. Ja? Umweltzerstörung muss bestraft werden. Ich weiß nicht, ob Sie ein Auto haben, aber wenn ich es kaputt mache, ja, wäre ich dafür haftbar. Ne? Mhm. Und wer die Umwelt kaputt macht, der muss auch dafür haftbar sein. Ne? Und in dem Moment, wo das der Fall ist, brauche ich ja gar nicht mehr zu reden, dann funktionieren die Dinge von ganz alleine.
Gut, dann warten wir mal ab, was da passiert. Um unseren enormen Energiehunger in Zukunft klimafreundlich zu stillen, und es gibt ja ganz viele Versuche, genau dieses Ziel zu erreichen, 2045 haben wir uns das Ziel gesetzt, klimaneutral zu produzieren, müssen wir vorerst auf einen Energiemix zurückgreifen. Also nur Wind und nur Elektro funktioniert nicht. Ein Baustein ist flüssig gemachtes Erdgas, sogenanntes LNG. Und bei der Herstellung dieses Liquefied Natural Gas wird Methan frei. Und das ist wiederum klimaschädlich. Alexa Höber und Britta Kunft erklären diesen komplexen Zusammenhang.
Als das erste Schiff mit Flüssiggas im Dezember 2022 das neu gebaute Terminal in Wilhelmshaven erreichte, war die Ampelkoalition ganz berauscht davon. Von der neuen Deutschlandgeschwindigkeit war die Rede. Nicht alle teilen diese Begeisterung. Ein Kritiker kam extra aus den USA nach Deutschland. John Beard lebt in Port Arthur. Die Stadt liegt im Golf von Mexiko. Dort starten die Tanker, die nach Wilhelmshaven oder zum neuen Flüssiggasterminal auf Rügen fahren. Ich habe früher selbst für den Öl- und Gaskonzern ExxonMobil gearbeitet. Aber ich habe Lügen und Täuschungen gesehen. Von dem Unternehmen selbst und der Regierung. Millionen Dollar investierte ExxonMobil in Desinformationskampagnen, um Zweifel am menschengemachten Klimawandel zu säen. Auf unsere Anfrage reagierte ExxonMobil in den USA nicht. Dort fördert der Konzern Gas durch Fracking. Der Transport per Schiff ist besonders klimaschädlich.
Das kann ja nicht die Lösung sein für unsere Klimaziele, die wir anstreben. Fracking-Gas ist das dreckigste Gas, was wir auf dieser Erde erzeugen können.
Problematisch sind unter anderem Schadstoffe in der Luft, berichtet Elida Castillo auf einer Veranstaltung in Hamburg. Sie wohnt in einem der amerikanischen Ölfördergebiete und zeigt brennende Fackeln. Aus ihnen können krebserregende Stoffe und klimaschädliches Methan entweichen. Das Gas, das dann per Schiff aus den USA nach Deutschland transportiert wird, gehört zu den klimaschädlichsten der Welt. Es verursacht so einen großen Schaden. Es beschleunigt die Klimakrise extrem. Für mich ist das Gewalt. Wie zerstörerisch das Ganze ist, wird von den Entscheidungsträgern ignoriert. Per Flugzeug und per Satellit wurde festgestellt, die weltweiten Methanemissionen sind in den letzten Jahren extrem gestiegen. Eine der Hauptursachen? Die vielen neuen Gasfelder in den USA. Wird global mehr Flüssiggas nachgefragt, erhöht das die klimaschädlichen Methanemissionen und damit das Risiko für Extremwetterereignisse. Wir sehen es auch bei uns an der Golfküste mit mehr Hurricanes als gewöhnlich und sehr heftigen Regenstürmen. In meinem Wohnort Port Arthur hatten wir die größte Niederschlagsmenge, die jemals in Amerika gemessen wurde. Das waren 60 Liter Regen, die Hurricane Harvey 2017 gebracht hat. Das amerikanische Fernsehen zeigte erschütternde Aufnahmen. 50.000 Menschen mussten evakuiert werden. Doch selbst die Evakuierungsunterkünfte liefen voll. Ohne den Klimawandel wäre Harvey wohl nicht so stark ausgefallen. 30 Menschen verloren ihr Leben. Wir haben unsere geliebten Familien und Freunde, so wie ihr. Und wir möchten sie beschützen. Wir fühlen uns verpflichtet, jeden Menschen zu beschützen und die gesamte Erde. Wenn wir verlieren, was wir haben, wenn der Planet unbewohnbar wird, dann werden wir alle leiden. Starkregenkatastrophen können sich jederzeit weltweit ereignen. Das hat auch die Flutkatastrophe 2021 im Ahrtal gezeigt.
Ja, und um Extremwetter ganz verhindern, werden wir es wahrscheinlich gar nicht mehr können. Aber wenigstens die Gefahren zu minimieren, müssen wir einen neuen Energiemix finden. Und wir haben gerade gesehen, LNG ist ja ein Mittel im Moment, um den Energiehunger zu stillen. Sind Sie genauso kritisch wie gerade im Beitrag?
Er ist natürlich nicht erste Wahl. Mhm. Aber wir müssen natürlich auch sehen, warum wir jetzt in LNG so schnell reingegangen sind. Das hat natürlich mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine zu tun.
Keine Pipeline mehr?
Keine Pipeline mehr. Die andere Regierung musste handeln, schnell handeln, damit wir überhaupt noch Energie haben. Und ich finde es ehrlich gesagt auch ein bisschen wohlfeil, jetzt auf die raufzuhauen. Mhm. Ja, weil letzten Endes, finde ich jedenfalls, haben sie einen guten Job gemacht, dass wir noch eine relativ gute Energiesicherheit hier hatten.
Und bezahlbaren Preis.
Und zu einem halbwegs bezahlbaren Preis. Für viele Menschen war es natürlich sehr teuer. Aber wie gesagt, das ist die Folge des Krieges. Aber wir dürfen uns nicht daran gewöhnen. Ja? Also das darf jetzt nicht eine Droge sein, wo wir abhängig werden auf Jahrzehnte hinaus, sondern das muss wirklich ein kurzer Zeitraum sein, 10, 20 Jahre maximal. Mhm. Weil am Ende des Tages ist auch LNG ein fossiler Brennstoff. Dadurch entsteht jede Menge CO2 und CO2 heizt eben die Erdatmosphäre auf und sorgt dafür, dass eben Extremwetter noch häufiger, noch intensiver wird.
Also im Grunde müssen wir jetzt wirklich gucken, wie wir dahin kommen, dass wir irgendwann mal mit den alternativen Energien unseren ganzen Energiebedarf decken. Und bis dahin muss man akzeptieren, dass es noch ein bisschen ruckelt. Aber es ist zumindest ein Weg,
genau,
der gangbar ist und der auch gegangen werden muss.
Ich finde, wir sind ja immerhin schon mal ein Stück weit gekommen. Und ich will das mal erklären. Wir hatten zwar viel mehr.
Aber nur kurz, können. Wir haben
ganz
noch 20
kurz.
Sekunden.
Zwei Zahlen, ja. Weltweit ist es, seit es die Klimakonferenzen gibt, der Ausstoß von CO2 um 60% gestiegen, bei uns um 40%
gestiegen. In Deutschland?
In Deutschland.
Mhm. Das ist doch schon mal gut. Wir können es.
Ja,
wir können. Jetzt machen wir es.
Ja.
Und besser und zeigen es.
Jawohl.
Okay, danke schön. Multiplativ. Ich hoffe, Sie bleiben so optimistisch und kommen wieder, um uns noch den ganzen komplexen Zusammenhang zu erklären. Morgen kommt Maren Osterbuhr. Sie ist Milchbäuerin und erzählt uns von ihrem Thema Landwirtschaft. Bis dahin. Tschüss, schönen Abend. Es geht weiter mit Ihrem Landesprogramm. Und vergessen Sie Ihren Schirm nicht, den werden Sie heute noch brauchen.
Wo ist er?
Ja. Dann müssen wir gleich gucken.